Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ob hier in der Kirche oder zu Hause, wo auch immer ihr diesen Gottesdienst mitfeiert, ganz herzlich willkommen. Nehmen wir uns einen Moment für ein stilles und persönliches Gebet. Lassen wir alles zur Ruhe kommen und vor Gott bringen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch und uns allen. Amen. In diesem Gottesdienst wollen wir hier in der Kirche Lieder miteinander bedenken bzw. anhören und wir starten mit Psalm 95, die Strophen 1, 3 und 4. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast uns ermuntert, uns in deine Nähe zu begeben und vor dir auszusprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Du sagst, bittet und ihr werdet empfangen. Genau daran erinnert uns der heutige Sonntag, Rogate. Im Gebet dürfen wir alles vor dir aussprechen, was uns bewegt. Und so bitten wir dich um deine Nähe und die Kraft deines Geistes. Nimm alles weg, was wir an Schuld und Last mitgebracht haben. Mach uns frei davon, sprich uns frei davon und öffne unser Innerstes für dich. Lass uns in diesem Gottesdienst die Kraft deiner Gegenwart erfahren, auf dass wir getröstet werden, ermutigt, gestärkt fürs Leben. Ja, treuer Gott, sprich du selber in unser Leben hinein, damit wir an Zuversicht und Mut gewinnen für unseren Alltag. Amen. Als weisende Lesung wollen wir Verse aus der Bergpredigt bedenken und hören, Matthäus 7, die Verse 1 bis 5 und die Verse 7 bis 12. Danach hören wir eine Aufnahme des Liedes Nummer 2 aus dem Liederheft Beten kann Berge bewegen.
Verurteilt niemanden, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so, wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei hast du den selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Amen.
Thank you.
Als Predigttext für den heutigen Sonntag vorgeschlagen sind Verse aus dem Prophetenbuch Daniel. Daniel Kapitel 9, die Verse 1 bis 5 und die Verse 16 bis 19 wollen wir jetzt lesen bzw. hören. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen: 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und weiter ab Vers 16. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle. Säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Nach der Predigt hören wir ein Vortragsstück an der Orgel, ein Stück von Michael Schütz. Das Stück trägt keinen eigenen Namen, sondern ist einer Trilogie entnommen. Wer von euch hat schon wieder die Schuhe im Flur stehen lassen? Ich war das nicht. Wer hat mit den Keksen im Wohnzimmer gekrümelt? Also ich war es nicht, ganz ehrlich. Kennt ihr das auch? Ihr stellt so oder so eine ähnliche Frage und bekommt diese Antwort: Also ich war das nicht. Trifft dieser Ausruf, natürlich sehr häufig aus Kindermund, nicht auch eine gar nicht so seltene Grundhaltung von uns erwachsenen Menschen? Wer steht schon gerne zu dem, was er versäumt oder falsch gemacht hat? Wer gibt schon gerne zu: Ja, ich war das, dafür bin ich verantwortlich? Ich erkenne wohl zügig die Verantwortung und auch die Schuld anderer, aber ich? Nein, ich bin nicht angesprochen. Ich kann sehr gut aufzählen, was mir alles zusteht, was ich erwarten darf, welche Rechte ich habe. Aber ich selber? Nein, ich bin nicht angesprochen. Ich war das nicht. Ein Ausleger stellt die Frage: Nähern wir uns mit so einer Haltung und Einstellung auch Gott? Prägt das unsere Beziehung zu ihm, unser Reden mit Gott, damit also auch unser Beten? Heute am Sonntag Rogate denken wir intensiver über das Thema Beten miteinander nach. Die biblischen Texte, die wir gelesen und auch die Lieder, die wir bedenken oder hören, haben mit diesem wichtigen Thema zu tun. Und bevor wir in die Gebetsschule des Propheten Daniel, so will ich es mal nennen, heute eintauchen, möchte ich zunächst von einem Lehrer berichten und erzählen, der über seine Erfahrung im kirchengemeindlichen Konfirmandenunterricht erzählt hat. Wenn dieser Lehrer dort das Thema Gebet behandelt, macht er oft zunächst eine ganz praktische Übung mit den jungen Leuten. Jede und jeder darf sich erstmal 4 leere Zettel nehmen und dann eigene Gebete formulieren. Dann werden die Zettel eingesammelt und die Gebete werden miteinander gelesen, anonym versteht sich. Nach dem Vorlesen kommen die Zettel in Körbchen, die thematisch angeordnet sind. Bitte, Fürbitte, Dank und Schuldbekenntnis. Im Körbchen Bitte finden sich immer ganz viele Zettel. Im Korb Fürbitte gibt es auch durchaus noch einige Zettel. Überschaubarer wird es im Dankeskörbchen und der Korb Schuldbekenntnis, der bleibt eigentlich fast immer leer. Naja, so reagieren dann die jungen Leute, aber die Bitte ist doch auch das Wichtigste. Woher soll Gott sonst wissen, was wir brauchen? Außerdem hat er doch selbst gesagt, dass wir ihn bitten sollen. Bittet, so wird euch gegeben. Und dann, so berichtet dieser Lehrer, diskutieren wir miteinander. Wir reden darüber, wie das zum Beispiel in Gesprächen zu Hause ist, mit den Eltern oder mit den Großeltern. Und immer wieder wird deutlich, dass die Eltern oder sonstige Angehörige durchaus auch den Dank erwarten. Und die jungen Leute berichten dann auch, dass sie sich in der Regel auch durchaus gerne bedanken, denn sie haben schon im Blick auf dem Schirm, was ihre Eltern und andere für sie tun, einsetzen und leisten. Da ist auch Dank angebracht, vollkommen klar. Und so kommen wir miteinander Schritt für Schritt dem Beten gemeinsam auf die Spur und merken, dass Bitte und Dank ganz eng miteinander zu tun haben. Schließlich geht es dann auch um das Thema Schuld. Geht ihr auf eure Geschwister zu? Geht ihr auf eure Eltern oder Freunde zu, wenn ihr merkt, da habe ich falsch gelegen, da habe ich Mist gebaut, da habe ich mich nicht richtig verhalten, da werde ich gebraucht, aber ich habe alles Mögliche doch wieder nur vorgeschoben? Beziehungsweise könnt ihr Sachen auf euch beruhen lassen, wenn euch vielleicht mal Unrecht geschehen ist? Seid ihr nachtragend oder seid ihr versöhnlich eingestellt, wenn es um dieses Thema Schuld geht, das ja gar nicht so ganz einfach ist in unserem Leben? Oft höre ich dann, so der Lehrer, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten der Antwort. Ich war das nicht, trifft sich darunter. Leugnen, Ausflüchte suchen, relativieren oder die Schuld auf andere schieben. Und nur wenn es gar nicht anders geht, dann reumütig zugeben, was schiefgelaufen ist. Ja, das war ich, dafür bin ich verantwortlich. Liebe Gemeinde, in dem, was dieser Lehrer aus seinem Konfirmandenunterricht zu erzählen weiß, spiegelt sich, denke ich, wohl das wider, was auch für jeden Erwachsenen gilt. Wer gibt schon gerne Fehler und Fehlverhalten zu? Heute ist Sonntag Rogate. Wir sollen und wir dürfen beten. Nähern wir uns auch so Gott? Bestimmt das eben Beschriebene von den jungen Leuten auch unsere Haltung Gott gegenüber? Prägt das unser Beten? Umfragen nach zu urteilen, gibt es nur wenig Christinnen und Christen in unserer westlichen Welt, die überhaupt noch von der Möglichkeit der Vergebung bzw. Beichte in ihrer Kirche oder Gemeinde wissen. Und nach meiner Erfahrung kommen nur sehr wenige auf die Idee, mit ihren Sorgen, mit ihren Gewissensbissen, ja, mit ihrer Schuld zu einer Art Beichte bei ihrer Pastorin oder ihrem Pastor vorbeizukommen, um das Ganze dann gemeinsam nicht nur zu besprechen, sondern auch vor Gott zu bringen. Einige Male habe ich es schon konkret erleben dürfen. Erfahrungen, die einen selbst auch persönlich tief bewegen und berühren, weil spürbar war und ist, welche Entlastung das für einen Menschen ist und sein kann, es einem anderen in Verschwiegenheit anzuvertrauen und miteinander zu beten bzw. sich zusagen zu lassen, um Christi willen bist du mit Gott versöhnt. Er hat dein Gebet gehört. Es geht weiter für dich. Hab Mut, lass dich trösten, lass dich aufrichten. Eingangs sprach ich von der Gebetsschule. Was können wir nun von Daniel hinsichtlich dieses vielschichtigen Themas Gebet heute vielleicht lernen und mitnehmen für unser Leben? Einige Verse aus diesem spannenden Prophetenbuch haben wir gehört. Kurz vielleicht was zur Situation, in dem der Text spielt, damit wir es besser einordnen können. Daniel und seine Freunde sind in der Verbannung, sie leben im Exil unter dem babylonischen König Nebukadnezar. Das heißt, sie waren weg von der Heimat, lebten in unsicheren Zeiten. Und mittendrin in dieser Zeit sozusagen in Kapitel 9 denkt Daniel betend über die Vergangenheit seines Volkes nach. Er fragt sich und er fragt Gott, wie es eigentlich zu dieser Gegenwart gekommen ist. Daniel sucht nach einem Blick nach vorn, er sucht nach einem Ausweg. Und ihm wird klar, die bedrängende, die schwierige Gegenwart, die hat eine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die zur Gegenwart geführt hat. Und in dieser Vergangenheit hat Daniel das Verhalten seines Volkes beurteilt und eingeordnet. Das Volk hatte in einer doppelten Weise schlecht gehandelt. Es hat sich wenig um seine Mitmenschen und um das Gemeinwesen gekümmert. Und es hatte die Beziehung zu ihrem Gott sehr stark vernachlässigt. Der Mensch hatte Recht haben wollen und dabei seinen Mitmenschen aus den Augen verloren. Hätte er sich an Gottes Gerechtigkeit und den damit verbundenen Maßstäben orientiert, und Gott so zu seinem Recht kommen lassen, wäre das eine Win-Win-Situation gewesen, hilfreich also für alle Seiten. So bringt es Daniel in seiner Gebetsanalyse sozusagen in Worte und damit vor Gott. Daraus können wir, denke ich, für das Thema Beten einiges mitnehmen. Beten heißt demnach auch immer sein eigenes Fühlen, Denken und Handeln im Gegenüber zu Gott betrachten. Die aktuelle Zeit und Situation des persönlichen, aber dann auch des gemeinschaftlichen und ja auch gemeindlichen Lebens im Gebetsspiegel mit Gott zusammen anzuschauen. Alles ihm vorlegen und vorsprechen. Ihm, unserem himmlischen Vater, der nach Botschaft der Bibel allen Menschen zu einem guten Leben nach seinen Maßstäben helfen bzw. verhelfen möchte. Wenn etliche aber nur ihren Vorteil durchsetzen wollen, dann schadet das letztlich allen. Das war damals so und das ist heutzutage nicht anders. Daniel liegt mit seinem Gebet vor Gott. Und das führt ihn letztlich dazu, Schuld zu bekennen, Verantwortung zu übernehmen. Daniel bekennt seine Schuld und die von denen, zu deren Sprecher er geworden ist. Herr, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir sind gottlos geworden und gewesen. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Da stellt sich doch schon die Frage, wieso sagt das eigentlich ausgerechnet Daniel? Er wird uns schließlich gemeinsam mit seinen Freunden als überaus treuer und zuverlässiger Diener Gottes beschrieben. Wie groß die Versuchungen auch gewesen sind, wie schwierig die Situation auch war, wie gefährlich es für ihn oder seine Freunde gewesen ist, Diese jungen Männer blieben ihrem Gott und ihrem Glauben in der Fremde treu. Sie lehnten alles ab, was mit anderen Göttern und Götzen zu tun hatte. Und deswegen musste Daniel ja in die berühmte Löwengrube und seine Freunde in den Feuerofen. Aber Gott hat sie jeweils gerettet. In unseren Augen sind Daniel und seine Freunde zu Recht doch eher absolute Vorbilder des Glaubens. Aber sie bekennen trotzdem ihre Schuld vor Gott, weil sie wissen, ja, wir sind alle verantwortlich. Sie bitten Gott um Verzeihung für ihre Sünden und für die Sünden ihrer Mütter und Väter, also für die Sünden ganz Israels. Sie wissen nämlich, dass trotz aller Bemühungen, trotz allen Glaubens, sie niemals so leben konnten und können, dass sie Gottes Gebote gehalten haben. Liebe Gemeinde, der erwähnte Lehrer, der hat noch mehr von seinem Konfirmandenunterricht erzählt. Wenn ich die Jugendlichen bitte, ihrerseits ein Sündenbekenntnis zu schreiben, dann höre ich oft, dass sie eigentlich gar keine Sünden begangen hätten. Dann heißt es, ich habe noch nie jemanden getötet. Mit Ehebruch brauchen sie mir nicht zu kommen, ich bin ja noch gar nicht verheiratet. Und Notlügen, das machen doch wirklich alle. Dann schauen wir uns zusammen zum Beispiel die Bergpredigt von Jesus an. Wir lesen, was er zum Thema Töten gesagt hat. Du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist schon des Gerichtes schuldig. Es geht nicht nur um die Taten, es geht schon um die Worte und Gedanken. Und dann lesen wir auch den Abschnitt über das Richten und die eigene, nicht selten falsche, beziehungsweise viel zu einseitige Selbstwahrnehmung von uns Menschen. Und spätestens nach dieser Lektüre werden die Konfirmanden nachdenklicher und prüfen sich und ihr Verhalten noch einmal neu. Und wenn wir dann das Ganze noch etwas weiter sacken lassen, wird den jungen Leuten deutlich, dass wir ehrlicherweise nicht behaupten können, nicht zu sündigen. Gottes Wort ist da eben ganz eindeutig. Wir sind allzumal Sünder. Wir können uns da nicht rausreden und rauswinden. Wir sollen und dürfen unsere Sünden vor Gott bekennen, einzeln und gemeinsam. Wir dürfen es tun, wie wir es auch im Anfangsteil in jedem Gottesdienst ja ganz bewusst dann auch tun. Und wir dürfen es mit dem Gebet des Daniel tun. Wir haben gesündigt, Unrecht getan. Ja, Herr, wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und ja, manchmal denken wir nur an uns selbst. Aber wir dürfen das immer und stets wie Daniel im Vertrauen auf Gottes Gnade tun. Und genau das leuchtet dann auch, so schreibt der Lehrer den jungen Leuten ein. Denn das kennen sie von zu Hause. Hoffentlich kennen sie das von zu Hause. Sie haben da die Erfahrung gemacht, wenn ich zugebe und eingestehe, was ich verkehrt gemacht habe, dann muss ich dafür zwar Verantwortung übernehmen und auch mit den Konsequenzen leben, aber sie wurden immer in Liebe wieder in die Arme geschlossen. Sie haben erlebt, dass ihre Eltern und Angehörigen sie nicht verstoßen, sondern auch dann in Liebe für sie da gewesen sind. Und so ist es ja auch für uns mit unserem Gott in Jesus Christus. Daniel und die Seinen, die verstehen den verlorenen Krieg, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels und die babylonische Gefangenschaft als Strafe Gottes. Sie erkennen, dass das die Konsequenzen aus dem Fehlverhalten des ganzen Volkes Israel gewesen sind, aus ihrer Sünde. Sie hatten auf alles andere ihr Vertrauen gesetzt, als ausgerechnet auf Gott. Alles andere war ihnen offenbar wichtiger als die Sache Gottes. Und so sind sie dann doch letztlich von diesem falschen Vertrauen sehr getäuscht und enttäuscht worden. Aber dann haben sie erkannt, dass nicht Gott sich abgewandt hatte, sondern sie sich von ihm abgewandt hatten. Sie erkannten, dass Gott auch jetzt in der bedrängenden Fremde, auch ohne Tempel, für sie erreichbar ist und für sie da ist. Sie kehren reumütig zurück und vertrauen darauf, dass Gott sie hört, dass Gott seine Ohren neigt und die Augen auftut. Und deswegen beten sie. Sie bitten und beten, dass Gott sich wieder um sein Land, um seine Stadt und sein Volk kümmern und sie segnen möge. Und sie benutzen dabei sogar eine Formulierung, die an den mittleren Teil des aaronitischen Segens erinnert, der regelmäßig im Tempel erklang und ja auch am Ende fast jeden Gottesdienstes bei uns erklingt. Lass leuchten dein Angesicht über uns. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen her. Sie kehren also zu Gott zurück, wie reumütige Kinder zu ihren Eltern. Und sie tun das im vollen Vertrauen auf die unendliche Liebe und die Gnade Gottes, um die sie bitten. Liebe Gemeinde, so dürfen auch wir immer wieder wie Daniel und seine Freunde mit unserem Gebet vor Gott liegen. Und wir sollen dabei nicht auf unsere Gerechtigkeit, also auf unser Tun und unsere Möglichkeiten, sondern auf Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus, auf seine große Barmherzigkeit vertrauen und bauen. Wir dürfen vor Gott ehrlich sein und formulieren und beten: Herr, ich war das, ehrlich, ich war das und es tut mir leid. Verzeih mir, schenk mir deine Liebe, du treuer und liebender Gott, und gebrauche mich und meine Gaben für deine Sachen und Angelegenheiten. Amen. Einst warst du Gott uns gnädig. Wir bedenken aus dem Liederheft die Nummer 19 und hören dazu eine Aufnahme.
Wir singen jetzt aus dem Liederheft Lied 19. Einst warst du Gott uns gnädig. Reichte unser Fliehen hinauf bis an dein Ohr. Dann stilltest du die Wehen, zogst uns ins Licht empor. Einst spürten wir, was Gnade bedeutet und bewirkt. Zeig uns aus Wegen, Pfade, komm, Hilfe, die uns wirkt. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Wie einst Gott hilft uns Heile, das Leid ist Schmerz, die Wunden heile, halt uns, lass uns nicht los. Wie einst komm uns entgegen, wir liegen da geschwächt. Komm Gott, mir Heil und Segen, mit Frieden und mit Recht.
Wir wollen Gott bitten, wir wollen ihm danken und mit aufnehmen wollen wir den Geburtstag von Schwester Anna Smith, die am vergangenen Donnerstag 86 Jahre alt geworden ist. Herzliche Glück und Segenswünsche an Sie, liebe Schwester Smith. Wir wollen beten. Herr unser Gott, mit dir suchen wir Kontakt, indem wir zu dir beten. Manchmal laut und anklagend, zuweilen verärgert, verbittert und auch enttäuscht, dann traurig und verunsichert und immer wieder auch erleichtert, erfreut und von Herzen dankbar. Zu dir dürfen wir kommen mit allem, was wir sind und haben. Herr, hilf uns, dass wir das glauben und in unserem Alltag beherzigen. Wir bringen dir auch heute unseren Dank. Danke, dass wir wieder Präsenzgottesdienst feiern können und die Anzahl derjenigen, die geimpft sind, ansteigt. Das macht uns Mut. Gib uns dennoch weiterhin Augenmaß und Geduld und auch Verständnis füreinander und für das Miteinander. Danken, treuer Gott, wollen wir dir für alles Schöne, das diese Welt und unser Leben ausmachen darf. für die Sonne, die heute kräftig scheint, für den Frühling, für die grüne Natur. Und mit Schwester Anna Smith freuen wir uns über ihr neues Lebensjahr. Und wir bitten dich, Herr, segne, schütze und begleite du sie auch in Zukunft. Danken wollen wir dir, dass wir eine Gemeinde und damit auch ein geistliches Zuhause haben. Wir danken dir für unsere Vormütter und Vorväter, die sich mit Elan, mit Freude, mit Zeit und Engagement für diese Gemeinde eingesetzt haben. Nie ohne Fehler, aber dann doch treu. Damit wir in Zukunft weiter Gemeinde sein können, braucht es immer wieder neue Pfade, Gedanken, Ideen, Menschen, die sich einbringen und vor allen Dingen natürlich deinen Segen. Herr, du berufst Menschen in deinen Dienst. Du rufst uns auf und lädst uns alle ein, mitzuwirken und mitzugestalten. Segne all unsere Arbeit. Treuer Gott, das Beten umfasst die Bitte, den Dank, das Bekennen unseres Versagens, unseres Versäumens, unserer Schuld, aber dann eben auch die Fürbitte. Aktuelle Bilder in dieser Welt aus Indien oder jüngst Madagaskar zerreißen selbst Abgebrühten das Herz. Wir spüren Ohnmacht und vielleicht auch Scham. Und die brennende Frage, Herr unser Gott, was können wir tun? Wir wollen das tun, was wir können, Herr. Geben und beten. Erbarme dich über das Elend dieser Welt. Herr unser Gott, schenke uns auch in der neuen Woche offene Ohren für dein Wort, damit wir recht beten, lernen und beten durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied hören wir eine weitere Aufnahme von Lied 74 aus dem Liederheft. Alle Aufnahmen, die wir gehört haben bzw. hören, sind von unserem Quarantöne-Team. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet.
Aus dem Liederheft singen wir die Nummer 74, Wenn die Last der Welt.
Hört dein Gebet,
Lasst uns aufstehen zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.